Der Vortrag ist so aufgebaut, ich erkläre erst einen epochalen Rahmen für die künstliche Intelligenz, nämlich die Technosphäre, die Zeit der Technosphäre, dann erkläre ich künstliche Intelligenz und werde auch auf die ganzen seltsamen Schlagworte eingehen, die gerade genannt worden sind und dann, was das für unsere Lebenswelt bedeutet. Wir müssen uns klar machen, dass wir in einen Epochenwandel gerade erleben, den die Menschheit das letzte Mal vor 30.000 Jahren durchgemacht hat. Nicht vor 35.000 Jahren haben unsere Vorfahren noch so gelebt als Jäger und Sammler. Und das Leben als Jäger und Sammler ist hart und kurz, denn wenn man ein paar Mal in der falschen Jahreszeit kein Jagdglück hat, verhungert man. Und das Substrat der Menschen damals war das Jagen und Sammeln. Die Kultur war archaisch, totemistisch. Totemismus ist sehr schwer zu verstehen. Das ist eine sehr archaische Art der Kultur. Das Weltbild war polytheistisch. Man hatte Tiergötter verehrt, weil man noch Tiere gejagt hat und von ihnen gelebt hat. Die Technologie war rudimentär. Es gab den Faustkeil, es gab noch Speer und Pfeil und Bogen. Feuer gab es auch schon, aber das Rad gab es zum Beispiel noch nicht. Und die Wirtschaft war eigentlich eine Wirtschaft von Gabe und Gegengabe. Die Tauschwirtschaft hat sich erst am Ende der Nomadenübergang eigentlich zur Agrarkultur entwickelt. Dann kam die neolithische Revolution. Menschen haben entdeckt, dass sie Tiere auch zähmen können und dass sie auch die gesammelten Früchte auch züchten können und haben dann den Ackerbau begonnen. Das Substrat, diese Phase ging von 35.000 vor Christus bis ungefähr 1750. Das ist eine sehr lange Phase. Das heißt, die Agrarkultur geht eigentlich bis fast in die Gegenwart. Das Substrat war jetzt die klassische Landwirtschaft, die Kultur war die Staatlichkeit. Mit der Sesshaftigkeit ging dann die Entwicklung von Staatlichkeit. Vom Stadtstaat, das waren die ersten Staaten, bis hin zum Absolutismus, das war die letzte Staatsform der reinen Agrarkultur. Das Weltbild war polytheistisch und von Fruchtbarkeit. Jetzt hatten Fruchtbarkeitsgötter die Tiergötter abgelöst. Ein sehr harter Prozess, bei dem auch es um viel ging, weil die Menschen natürlich auch weiter an die Tiergötter glauben wollten. Und dann kam der Monotheismus. Die Technologie war im Grunde genommen die Technologie, die man haben kann, wenn man keine Infinitesimalrechnung hat. Infinitesimalrechnung, das ist das, was in der Schule man lernt als Kurvendiskussion. Das ist sozusagen der schwache Abklatsch der Infinitesimalrechnung, die man in der Schule lernt. Und das ist, was die Mathematiker Analysis heute nennen. Und das war die Grundlage der modernen Technologie. Also man hatte dann eben nur Mechanik, Optik, Statik und so ein paar andere Trigonometrie, aber eben noch keine, ohne Infinitesimalrechnung ging noch nicht so viel. Und die Wirtschaft war eine realwährungsbasierte Marktwirtschaft. Die merken schon, ich habe darauf geachtet, dass ich heute beim Kai-Club bin. denn heute haben wir einen fiktivwährungsbasierten Kapitalismus mit Teilreservesystem. Ja? Das ist auch ein wesentlicher Unterschied. Aber fangen wir oben an. Das Substrat, jetzt haben wir die Technosphäre. Das hier ist ein Bild, was ich aus dem Internet geklaut habe. Da sieht man sozusagen den Globus, wie er von der Technosphäre überwölbt wird. Unser ganzes Leben ist jetzt dominiert von der Technologie. Wir haben eine technisierte Landwirtschaft, synthetische Chemie, von der ernähren wir uns zwar nicht, aber die ist sehr wichtig für unser Wohlergehen. Und wir haben die Biotechnologie. Die Kultur ist gekennzeichnet durch eine totale staatliche Durchdringung. Das mag uns als Liberalen passen oder nicht. Es ist aber einfach so, dass die moderne Zivilisation ohne starken Staat gar nicht denkbar ist. Wir haben ein Weltbild, also das meine ich nicht im Sinne der Grünen, keine Angst. Wir haben ein Weltbild, das naturwissenschaftlich technisch und atheistisch ist. Die Technologie ist jetzt geprägt von der Mathematik ab der Erfindung der Infinitesimalrechnung. Man kann das gar nicht hoch genug einschätzen. Die Erfindung der Infinitesimalrechnung durch Leibniz und Newton ermöglicht die gesamte Technosphärenkultur. Ja, nur durch die Infinitesimalrechnung ist die gesamte heutige Technologie überhaupt denkbar. Ich kann sonst noch nicht mal eine Kurve in der Straße bauen, weil ich die Fliehkräfte nicht unter das Straßenschild der Geschwindigkeitsbegrenzung nicht berechne, weil ich die Fliehkräfte in der Kurve nicht berechnen kann. Ja, das ist einfach für alles, was uns umgibt, braucht man die Infinitesimalrechnung. Und die führt dann zu entsprechenden Technologien. In der Wirtschaft haben wir, wie gesagt, den fiktivwährungsbasierten Kapitalismus mit Teilreserve, den die Medici und die Fugger erfunden haben. Ja, das war eine Erfindung, die haben die ersten Schuldscheine produziert und das war dann der Anfang der Fiktivwährung und haben auch als erste Teilreserve gemacht. Ja, weil sie gesagt haben, ich muss auch das ganze Geld nicht auf Vorrat haben, was ich verleihe. Und dadurch kann ich viel höhere Margen kriegen. Ja, erstmal aus betriebswirtschaftlicher Sicht klingt das ganz gut. Ist, wie wir aber alle hier als Hayekianer wissen, problematisch auf die Volkswirtschaft übertragen. Womit geht das einher? Was bedeutet dieser komische Symbol hier? Das geht einher mit einer Impartizipation von unserem tierischen Daseinsform. Hier haben wir sehr nah an den Tieren gelebt. Heute hat der Mensch sich ziemlich stark entfernt von der tierischen Daseinsform. Wir sind zwar noch Tiere, aber wir haben uns recht stark emanzipiert. Und vor allen Dingen haben wir mit Arnold Gehlen, auf dem dieses Schaubild hier im Wesentlichen beruht, haben wir eine Verbesserung der Hintergrunderfüllung. Das heißt, wir haben weniger Sorge um unsere unmittelbare Existenz. Was extrem wichtig ist. Man muss sich klar machen, wir sind noch in diesem Übergang. Ja, wir haben noch Reste der Agrarkultur in unserer Gesellschaft. Wir haben noch den Adel, der aber keine Rolle mehr spielt. Aber typisch für die Agrarkultur ist, wir haben natürlich auch Menschen, die an Gott glauben. Ich gehöre auch dazu. Das ist auch ein Produkt der Agrarkultur. Und wir haben noch viele andere agrarkulturelle Reste. Die Grünen sind zum Beispiel Ausdruck einer Sehnsucht nach der Agrarkultur. Die wird aber vollständig überwunden werden. Und warum erwähne ich das alles? Das ist einfach so. Warum erwähne ich das alles? Weil man künstliche Intelligenz nur verstehen kann, wenn man die Technosphärenkultur versteht. Was sind die Eigenschaften der Epoche der Technosphäre? Wir haben eine hochverdichtete Zivilisation, im Sinne von sehr viele Menschen wohnen auf kleinem Raum. Wir haben einen sehr hohen, weiter steigenden Energieverbrauch. Da kann man drehen und wenden, wie man will. Wir haben eine totale Durchdringung der Gesellschaft mit Staatlichkeit. Wir haben einen globalen Kapitalismus mit Fiktivwährung und Teilreserve, über dessen Sinn und Unsinn man streiten kann. Wir haben eine Optimierung der Verarbeitung aller inneren und äußeren Daten des Menschen. Wir haben eine Wirtschaftsform, die auf effektive und effiziente Produktion und immer mehr Konsum ausgerichtet ist. Und wir haben eine Technosphäre, die unsere Lebenswelt durch einen umfassenden Einsatz, also man kann keinen Schritt machen ohne Technik. Ja? Wir haben Mechanisierung, Elektrifizierung, technischen Einsatz von Chemie, industrielle Massenproduktion, Massenmobilität, fundamentalen Wandel des Siedlungsmusters, nicht interaktive Massenmedien, Pharmaindustrie, Gesundheits- und Biotechnologie, Robotik, Automatisierung, Nanotechnologie, Digitalisierung und neuerdings auch interaktive Medien. Also alles ist von Technik durchdrungen. Und das, jetzt kommt das Entscheidende, was sind die beiden großen Treiber laut Arnold Gehlen, die Seele im technischen Zeitalter, der das sehr früh erkannt hat, das ist eines, das mathematisch-naturwissenschaftliche Weltbild und der Massenkonsum. Der Massenkonsum ist eine ganz wesentliche gesellschaftliche Triebfeder für die Technosphärenkultur. Und deswegen ist die Technosphärenkultur, auch wir kommen nicht mehr zurück in die Agrarkultur. Ja, wenn ich meine grünen Freunde treffe, sage ich immer, wie willst du, um deine Ziele zu erreichen, musst du die Bevölkerung Deutschlands auf 8 Millionen runterkriegen. Du musst 90% der Deutschen oder der Einwohner Deutschlands musst du loswerden. Wie willst du das so machen in ein, zwei Jahren? Da musst du viel härter ranklotzen, als unsere Vorfahren vor 60, 70 Jahren das gemacht haben. Ja, die haben für 6 Millionen 6 Jahre gebraucht. Wie willst du das schaffen? Ja, das ist tatsächlich so. Die hochverdichtete Massenzivilisation, die wir haben, mit diesem krassen Massenkonsum, die macht, dass diese Technosphärenkultur irreversibel ist. Das heißt, das Bedürfnis, das zurückzudrehen, was die Grünen haben, das lässt sich gar nicht machen. Wenn die Menschen spüren, dass das zurückgedreht, ach, jetzt bin ich aus dem Kamerabild rausgelaufen. Wenn die Menschen spüren, dass das zurückgedreht wird, dann rebellieren die. Man sieht das jetzt in Frankreich. Ja? Das ist, im Prinzip ist das eine Rebellion der Menschen gegen den Verlust des Massenkonsums. Das heißt diese technologiefeindlich apokalyptischen Ideologien, der Vordenker war übrigens Martin Heidegger, das ist der Urvater der Grünen, der hat das als erster formuliert, oder die Grünen selber, die sind sozusagen nur so wie die Menschen, die als im Neolithikum an den Tiergöttern festhalten wollten. Die nicht einsehen konnten, dass jetzt die Fruchtbarkeitsgötter dran sind und weiter ihre Tiergötter anbeten wollen. So sind die sozusagen, die halten einfach an der alten Ideologie der vorherigen Kulturstufe fest. Ja? Deswegen haben die auch keine Chance, genauso wie der Islam. Der Islam ist auch ein ganz extremer Ausdruck einer archaischen Agrarkultur, der auch keinerlei in der Massenkultur wird, der einfach weggefegt. Das ist nur eine Frage der Zeit. Bis dahin müssen wir uns doch damit rumschlagen allerdings. Jetzt kommen wir zur künstlichen Intelligenz. Ja? Was bedeutet, also ich hoffe, das war jetzt etwas schneller, aber ich hoffe, dass es trotzdem klar geworden ist. Was bedeutet jetzt künstliche Intelligenz, ist eigentlich nichts anderes als eine weitere Schicht zur Verbreiterung und Vertiefung der Technosphäre. Ja, wir sehen hier, wir können mit künstlicher Intelligenz industrielle Produktionsprozesse vertiefen, also den Automatisierungsgrad vertiefen. Die Maschine wird aus dem Käfig freigesetzt, es wird eine interaktive Nutzung und intensive Nutzung geben. Letztlich ist das wahre Ziel von Industrie 4.0, so nennen sie das, ist die komplette Verdrängung des Menschen aus dem industriellen Produktionsprozess. Jetzt ist der Mensch fast nur noch für Feinmechanik da. Und es dauert vielleicht noch eine Generation, bis Roboter Feinmechanik wirklich können. Das ist sehr, sehr anspruchsvoll, das zu machen. Ja. Wenn die das können, ist der Mensch aus der industriellen Produktion weg. Ja. Dann auch die Logistik. Wir werden wahrscheinlich, die ganze Logistik wird immer mehr automatisiert, also KI-Lastwagen, KI-Züge, KI-Schiffe, KI-Logistikzentren, vielleicht KI-Flugzeuge, die alles automatisch machen. Auch die letzte Meile, bin ich sicher, wird durch Delivery-Robots automatisiert. Also es wird tatsächlich, werden Delivery-Robots rumfahren und die letzte Meile bedienen. Wir kriegen auch immer mehr automatisierten Transport, also KI-Taxi, KI-Bus, KI-Individualverkehr. Und wir kriegen auch, also was wir schon haben, ist automatisierten Verkauf, KI-Anzeigen, KI-Aktivverkauf, wie zum Beispiel Amazon Echo, KI Customer Relationship Management, das gibt es alles schon. Wir kriegen automatisierte Meinungsmache durch KI-Verbreitung, Empfehlung und Dialog. Wir kriegen eine automatisierte, einfache geistige Arbeit. Das ist das, was Cognotec macht. Also wir machen halt Buchhaltung, Kundenkorrespondenz, Belegprüfung und Kreditprozesse. Das sind alles Sachen, die wir als Firma automatisieren. Wir kriegen eine Automatisierung des repetitiven Anteils der bürgerlichen Berufe, also Arzt, Anwalt, Richter, Finanzdienstleister. Da gibt es überall einen repetitiven Anteil und der wird komplett automatisiert. Wir haben schon eine Anwendung der Charité, die spart bei den Mikrobiologen 30% der täglichen Arbeit ein. Die Charité nutzt das, um mehr die Ärzte am Patienten einzusetzen, was gut ist, aber der Stumpfsinn ist schon wegautomatisiert. Ja. Zum Beispiel bei den Ärzten ist das die Validierung von Maschinenbefunden. Also heute guckt ein Arzt, also nicht mehr an der Charité, aber in anderen, doch im Bereich Labormedizin noch, aber Mikrobiologie haben wir schon fertig. Der Arzt hat früher noch auf den Output des Antibiogrammbestimmungsautomaten geguckt für Bakterien und jetzt macht das die Maschine und der Arzt guckt nur noch auf 5% der Befunde, wo die Maschine sich nicht ganz sicher ist. Und das spart pro Tag ungefähr 3 Stunden von dessen Arbeitstag. Das sind beim Arzt dann so 1/3 der Zeit. Ja. Und beim Anwalt ist es die Suche nach bestimmten Passagen in Rechtsprechung und so weiter. Und wir kriegen natürlich auch automatisierte Lageerfassung für Militär- und Sicherheitsdienste, die noch sehr schlecht funktioniert, aber die in 30 Jahren auch besser funktionieren. Das ist jetzt sozusagen für die nächsten 30 Jahre. Das bedeutet aber, dass das, was wir als Technosphäre kennen, also dass wir, wenn wir aus dem Haus gehen oder auch im Haus sind, immer wenn wir uns bewegen in unserem Leben, von Technik umgehen, wird noch dichter und noch intensiver durch künstliche Intelligenz. Und das wollte ich, deswegen habe ich diese etwas längere Einleitung gemacht über die Technosphäre, damit Ihnen klar ist, in welchem epochalen Rahmen das hier passiert. Ja? Und wie irreversibel das auch ist. Es gibt gar keine Diskussion darüber, ob KI kommt oder nicht. Das ist sozusagen wie eine Dampfwalze, die einfach durchfährt. Ja? Natürlich gibt es ja jetzt auch Widerstände und hat ein Kunde mir wirklich gesagt, nach einem halben Jahr Test könnte tatsächlich wirklich Millionen sparen durch unseren Automaten, sagt dann, wir wollen keinen Präzedenz für die Wegautomatisierung von Mitarbeitern schaffen. Dann habe ich nur gesagt, ja, dann gehen Sie ja pleite halt. Ja? Also das ist aber, das gibt es halt, es gibt sehr viel Widerstand, natürlich viel Technologiefeindlichkeit, aber am Ende des Tages wird sich das durchsetzen. Und wir brauchen davor keine Angst zu haben, das werde ich gleich auch noch erklären. Oder nur vor einem kleinen Teil. Der Elon Musk hat in einer Hinsicht recht und darauf gehe ich gleich auch ein. Aber das ist mir wichtig zu sehen, wir sind im Übergang, also man muss sich klar machen, so ein Epochenübergang, das ist ja nicht dasselbe wie der Übergang zum Beispiel vom Feudalismus zum Absolutismus. Oder vom Absolutismus zur konstitutionellen Monarchie. Das sind nur Übergänge der Vergesellschaftungsform. Hier sprechen wir von etwas viel Fundamentalerem, dem Übergang, einem Übergang, wie der Mensch mit sozusagen sein Leben grundsätzlich führt. Das hat nichts mit der Vergesellschaftungsform zu tun. Wie man sieht, China ist eine Diktatur. Trotzdem ist das ein Technosphärenstaat. Ja? Das kann also, die Technosphäre erlaubt, das ist unabhängig von der Vergesellschaftungsform. Und das Entscheidende ist aber, dass das auch lange dauert. Also ein Übergang geht nicht in 100 Jahren. Sondern das geht erst seit 200 Jahren, das wird auch noch hunderte von Jahren dauern, bis die Menschen sich an diese neue Lebensweise vollständig gewöhnt haben. Und daher kommt auch viel von der Angst von der Technologie, die wir jetzt haben, ist eben im Prinzip dadurch zu erklären, dass diese Technosphäre noch so neu ist als Lebensweise des Menschen. Jetzt gehen wir mal ein bisschen genauer auf die künstliche Intelligenz, und das ist jetzt sozusagen das, weswegen Sie hergekommen sind, dass ich Ihnen mal versuche zu erklären, was macht künstliche Intelligenz eigentlich aus. Sie sehen hier die drei wesentlichen Paradigmen, ist ja etwas vereinfacht gesagt, der künstlichen Intelligenz, aber es sind die drei wesentlichen Paradigmen. Das erste ist das Paradigma Machine Learning und deterministische künstliche Intelligenz. Das ist das, was auch Strong AI genannt wird. Das sind die Paradigmen, das ist das Paradigma, das sozusagen das Arbeitspferd der künstlichen Intelligenz. Also mit dem Ding hier, kann das hier anzeigen? Und jetzt kommen wir hier was man eigentlich damit machen kann. Ja, es ist nämlich so, wir haben ein Gesamtverhalten oftmals bei vielen Problemen, zum Beispiel beim Autofahren. Und wenn Sie halt auf der Straße fahren, sehen Sie, dass das Gesamtverhalten ist durchwachsen. Es gibt erstklassige Autofahrer und es gibt echt schlechte Autofahrer. Das zeigt diese Gaußsche Normalverteilung. Und was wir immer machen, ist, dass wenn wir Verhalten messen von Menschen, dann suchen wir uns das Verhalten aus, was am zielführendsten ist und trainieren die Maschine nur mit dem Verhalten. Und deswegen können Sie auch erreichen, dass die Maschine besser wird als der Mensch. Weil der durchschnittliche Mensch nämlich so arbeitet und die durchschnittliche Maschine arbeitet dann so, weil sie nur mit dem besten Verhalten trainiert wird. Und das führt dazu, dass künstliche Intelligenz, selbst wenn sie sozusagen nicht wirklich besser sein kann als der Mensch, einfach durch die Wahl der Stichprobe für das Training überlegen wird. Ja? Sie agiert dann eben wie die besten Mitarbeiter einer Firma, wie die besten Autofahrer und so weiter. Und das macht sie halt so gut. Das ist sehr wichtig, dass man sich das klar macht. Ja? Und das kann man aber natürlich auch nur dann machen, da man ziemlich viele Daten braucht, um diese Algorithmen zu trainieren, wenn so viele Daten da sind, dass man sie erlauben kann, nur die besten zu nehmen. Ja? Also ich kann ja nur Gänseleberpastete essen, wenn ich genug Geld habe, dass ich nicht darauf angewiesen bin, Brot mit Butter zu essen. Ja? Und so ist es ja auch, ich brauche halt einen Überfluss an Daten, um nur aus den besten Daten zu lernen. Nicht? Und deswegen sind Google und Facebook auch mit manchen KI-Anwendungen erfolgreich, weil sie halt so viele Daten haben, dass sie ziemlich viele Daten wegwerfen können. Und das ist noch eine wichtige Sache, die einem klar sein muss. Jetzt kommen wir zu dem, was Sie vielleicht auch sehr interessiert, nämlich zum ökonomisch-sozialen Wirken von Künstlicher Intelligenz. Hier sehen Sie so ein klassisches Diagramm, was jeder Student der Mikroökonomie lernt. Ich habe hier eine Produktionsmethode, die hat einen Fiktivpreis von 100 Einheiten. Ja? Hier das Blaue sind die Produktionskosten, das Graue ist die Marge. Ja? Was ich jetzt mit KI machen kann, ich kann Produktionskosten wahnsinnig stark senken, weil das erwünschte Ergebnis nicht mehr von Menschen gemacht wird, sondern von der Maschine und ich muss den Strom im Wesentlichen bezahlen muss. Ja, also für mich ist Amazon wie Strom. Ja, und also die ganze IT-Infrastruktur, die wir mieten, wir einfach wie wir auch Strom mieten. Ja, also der meiste Stromverbrauch von Cognotec ist natürlich in der Amazon-Rechnung drin. Weil das bisschen Strom, was wir brauchen, um unsere Büros zu beleuchten, ist ja lächerlich. Ich weiß, es ist das 100- oder das 1000-fache, es ist ein riesiger Faktor. Mehr Strom benutzt natürlich, haben wir bei Amazon. Und dann kommen wir halt auf einen viel niedrigeren Preis für die KI und können jetzt aber zu einem Preis anbieten, wo wir so gerade unter, also wo wir so liegen, dass wir halt billiger sind als die Produktionskosten des Konkurrenten. Damit wird jeder Konkurrent kaputt gemacht. Und das ist eigentlich in allen Branchen, und das ist der Mechanismus, wie sich KI durchsetzen wird. Ja, es dauert eine Generation, also es wird von jetzt 30 Jahre dauern, aber dann ist dieser Mechanismus einmal durch und dann gibt es einfach keine Arbeitsplätze mehr, die nach dem linken Schema funktionieren. Das funktioniert also überall, wo Dienstleistungen unter Einsatz repetitiver menschlicher Tätigkeit produziert werden. Warum repetitiv? Weil man mit KI nur repetitive Tätigkeiten imitieren kann. Ja, weil der Zusammenhang zwischen Input und Output muss ziemlich fix sein. Nicht? Also wenn eine Ampel rot ist, dann bleibe ich halt als anständige Autofahrerin Mitte 40 stehen. Ja, und dann schalte ich den Gang ein, wenn das Gelbe kommt und fahre los, wenn es grün ist und nicht früher und auch nicht mit quietschenden Reifen. Und wenn ein Zebrastreifen kommt, heize ich da auch nicht drüber, sondern bleib stehen und warte, bis wirklich alle drüber sind, etc., etc., etc. Und ich überhole nicht von rechts und überhaupt halte ich Abstand und auch wenn ich es eilig habe, sage ich, naja, dann komme ich lieber zu spät und so. Also und das ganze Fahrverhalten, das ist repetitiv, über viele Millionen Kilometer gesehen. Und nur wenn es repetitiv ist, kann ich auch eine Maschine trainieren. Und das ist ja auch der Fall. Nicht? Also, und wo repetitive menschliche Arbeit ist, dort geht das. Und wenn wir nochmal hierhin zurückgehen, dann sehen wir, dass das alles repetitive Tätigkeiten sind. Ja, hier ist nichts dabei, wo was Kreatives gemacht wird. Die kreativen Anteile der bürgerlichen Berufe, die werden natürlich nicht automatisiert. Genauso wenig wie die Beurteilung der Lage. Die Lage kann zwar erfasst werden durch die Maschine, aber natürlich wird immer noch der gute alte BND-Spion, ja, mittlerweile ist er auch auf den Hund gekommen, oder nehmen wir mal den erst recht der Verfassungsschutz, ja, aber dass der immer noch selber die Lage auswertet. Ja, und das ist ganz wichtig, es geht nur um repetitive Tätigkeiten. Und die kann man aber auf diese Weise eben dann sozusagen revolutionieren. Und das ist das, was gerade anfängt. Und zuerst hat das halt angefangen im Bereich Web, weil da viele Daten verfügbar waren. Und jetzt geht das langsam in die Realwirtschaft über. Was wird die Wirkung sein? Wir haben in den OECD-Staaten ca. 700 Millionen Arbeitsplätze. Davon werden in den nächsten 25 Jahren ungefähr 250 einfach wegfallen. Das ist viel. Ja, das sind mehr als 30% der Arbeitsplätze, die so repetitiv sind, dass wir die in einer Generation wegautomatisieren können. Diese Zahl, das ist jetzt meine eigene Schätzung, aber McKinsey und BCG zum Beispiel führen Unternehmensberatung haben ähnliche Schätzungen. Ja, die gehen auch von 200 bis 300 Millionen Arbeitsplätzen aus. Und das sind alles die repetitiven Arbeitsplätze und das ist schon happig. Ja, vor allen Dingen, also wenn man sich, natürlich haben wir schon mal so einen Übergang gehabt, nämlich von 1800 bis ungefähr 1900. Also in den 1800 waren 85% aller Menschen in der Landwirtschaft beschäftigt, 1900 nur noch 20%. Ja, aber das hat halt 100 Jahre gedauert, aber es ging auch teilweise ziemlich schnell. Als der Liebigdünger kam, waren in wenigen Jahren Arbeitsplätze vernichtet worden. Ja? Und umgekehrt war es dann so, dass zwischen 1900, als, ich weiß es nicht, 40-50% aller Menschen in der Industrie gearbeitet hatten, bis heute sind es nur noch 20%. Wobei da man eigentlich die riesige Overhead von da, da muss man nicht abziehen. Also wirklich mit den Maschinen arbeiten nur noch 10%. Ja, und also das hat, auch da hat ein riesiger Wandel stattgefunden. Auch das haben wir gut verkraftet. Ja, ich bin also sehr sicher, dass wir auch das verkraften werden, aber das ist schon eine Menge Holz. Ja, 30-40% aller Arbeitsplätze. Und die neuen Arbeitsplätze, die da entstehen natürlich neue Arbeitsplätze, wie das immer so ist. Und was werden das denn für welche sein? Ja, das werden willensgebundene Tätigkeiten sein, die nicht mit künstlicher Intelligenz abbildbar sind. Also da, wo man Urteilskraft braucht, moralisches Denken braucht, Empathie braucht, Dialogfähigkeit braucht, Maschinen können keinen Dialog zum Beispiel, ja. Das, weil Dialog erratisch ist und nicht repetitiv ist. Ja. Kommunikationsfähigkeiten braucht, also in der Lehre, in der Pflege, in Zuwendungsberufen, auch bei Dienstleistungen. Überall wird sozusagen, werden neue Berufe entstehen. Ja. Ich schreibe gerade Why Dialogue Systems Don't Work. Also ich arbeite noch als Wissenschaftler. Die letzte Veröffentlichung heißt Making AI Meaningful Again. Die handelt davon, wie man rudimentär Maschinen Sinnverständnis beibringen kann. Das ist ja das, was wir tun. Das ist ein sehr kompliziertes Thema, warum Dialogfähigkeit nicht möglich ist. Aber im Grunde genommen ist es halt so, dass das Wissen, das sie brauchen, auch nur einen einfachen Dialog zu führen, ist so unendlich groß. Sie sind sich dessen nicht bewusst, dass man es nicht mathematisch abbilden kann. Es ist zu komplex. Und das ist also das Weltwissen, das kontextuelle Wissen ist riesig. Das ist der eine Aspekt, das nennt man, also da, wenn Sie wollen, können Sie mal Einführung in die Pragmatik lesen. Das ist der Bereich der Linguistik, der sich nur damit beschäftigt, wie Gespräche funktionieren. Das ist von einer irrsinnigen Komplexität. Ja? Und der andere Grund, warum es nicht geht, ist, dass das aus mathematischer Sicht ist ein Gespräch ein erratischer Prozess. Ja, das heißt, es ist ein Prozess, für den Sie keinen stochastischen Prozess definieren können. Stochastischer Prozess ist ein Prozess, der zu jedem Zeitpunkt eine Verteilung generiert. Ja, wer jetzt von Ihnen Ökonom ist, weiß, was das ist, zum Beispiel eine gaußsche Normalverteilung, das wäre ein gaußscher Prozess. Und dann gibt es noch andere stochastische Prozesse und die generieren praktisch Verteilungen zu jedem Zeitpunkt und die Verteilungen haben dann, die werden mit bestimmten Parametern generiert und sie ziehen zu jedem Zeitpunkt aus der Verteilung Werte und dadurch haben sie, so funktioniert ein Gespräch nicht. Gespräche sind total erratisch. Sie haben nicht die Markov-Eigenschaft, das heißt, wenn Sie an einem Punkt A des Zeitpunkt T sind, wissen Sie, dann können Sie aus dem Zeitpunkt T-1 nicht den Zeitpunkt T berechnen. Ja, weil Gespräche, das liegt an der spontanen Dynamik menschlicher Kommunikation. Ganz vereinfacht gesagt, wenn ein Mensch spricht, hat er eine bestimmte Absicht, die eine bestimmte Bedeutung zu erzeugen, um seine Absicht zu erfüllen. Ja, also, er kann aber ständig missverstanden werden, beziehungsweise der Empfänger, hat auch viele Varianten, wie er es verstehen kann und kann dann völlig unerwartet reagieren. Es gibt noch kein funktionierendes Dialogsystem. Also alle Dialogsysteme, die bis jetzt gebaut worden sind, sind abgeschaltet worden. Also das erste war das von Microsoft, weil das dann Heil Hitler geschrien hat, nachdem die Nutzer ihm das beigebracht hatten. Dann ging es immer so weiter und zuletzt hat vor einem Jahr Facebook seinen Chatbot auch abgeschaltet. Und die funktionieren einfach nicht, die werden auch nicht funktionieren, weil sie können kein mathematisches Modell machen. Und das, was sie nicht mathematisch modellieren können, kriegen sie in die Maschine nicht rein. Das sind ja Rechenknechte. Und ein Rechenknecht kann nur das machen, was berechenbar ist. Und der Dialog ist nicht berechenbar. Und wenn Sie einen Menschen zwingen, mit einer Maschine zu kommunizieren, dann können Sie natürlich machen, wenn Sie so ein Prekariat haben, dass ich nichts anderes leisten kann. Das muss ich dann halt sozusagen fügen und den starren Bäumen der Maschine folgen. Ja, das haben Sie natürlich schon bei bestimmten Bestellsystemen für die Unterschicht, um das mal so hart auszudrücken, ist das schon so und wird es auch immer mehr werden, aber das ist dann halt bitter und nicht menschengerecht. Und wer es sich leisten kann, vermeidet das natürlich. Ja, weil dann ist dann praktisch eigentlich nur ein starrer Baum hinterlegt, wie die Maschine reagieren kann. Und wenn man sich nicht an den Baum hält, dann ist das so, wie wenn Sie jetzt eine Freundin haben, die Alexa heißt, ja, und sagen zu der, und Sie haben auch die Alexa von Amazon da stehen, und sagen zu der Freundin, Alexa, zieh dich schon mal aus, dann wird die Alexa-Maschine sagen, ich habe dich nicht verstanden. Ja? Natürlich nicht. Ja? Und wird es auch nie. Ja? Solche Situationen kann man tausend konstruieren. Damit will ich nur sagen, ist kein politisch korrekter Witz, aber ich muss hier auch nicht politisch korrekt sein. Was ich damit sagen will, ist, es funktioniert einfach nicht. Ja? Und man kann es auch mathematisch beweisen. Man beweisen kann, dass Dialoge kein stochastisches Prozessmodell ermöglichen. Ja, und das ist auch das, was ich in dem Paper gerade mache. Es wird aber noch dauern, bis es erscheint. Ich schreibe es gerade und es ist aufwendig, aber ich kann es Ihnen gerne geben, wenn es fertig ist. Weil mich Kunden immer fragen, warum habt ihr keine Dialogsysteme? Ja, und dann sage ich, weiß nicht, geht dann sowieso Microsoft und Google haben doch auch. Und sage ich, ja, haben sie eigentlich nicht. Ja, und naja. Also, bitte? Ja, gut. Also das heißt, die neuen Jobs entstehen dort, wo man Dialog, Urteilskraft und so weiter braucht. Und da wird es genug geben. Was ist jetzt der ökonomische Mechanismus? Jetzt kommen wir zu Friedrich von Hayek, meinem Lieblingsökonomen. Hier sehen wir das Hayek'sche Stufenmodell, der Produktionsstufen, wie eine Volkswirtschaft funktioniert. Wir sehen hier unten ist die Konsumnahstufe und immer weiter sind dann immer die Investitions- die konsumfernen Stufen, wo immer mehr Investition ist. Ja, also um das, hier werden die Schuhe gemacht und da ganz oben wird irgendwie, hier sind die Kühe und dann kommen die Rohstoffe, die man den Kühen füttert und so weiter. Ja, also jeder, der Hayeks Schriften, ökonomische Schriften gelesen hat, kennt das eigentlich, das Stufenmodell. Wie funktioniert das eigentlich? Ja, im Grunde genommen ist es so, jede Stufe der Produktion zahlt an die Inhaber ursprünglicher Produktionsmittel Geld. Also wenn ich eine Mine habe, eine Eisenmine dann, oder Silbermine, dann kriege ich Geld dafür, dass ich diesen Rohstoff liefere. Und wenn ich aber den Rohstoff Arbeit habe, kriege ich Geld dafür, dass ich arbeite. Und was jetzt passiert durch die künstliche Intelligenz, dass alle Stufen gleichzeitig weniger an die Arbeitnehmer zahlen. Das hat es noch nie gegeben. Ja, es hat also bei den anderen technischen Revolutionen war es halt so, dass bestimmte Stufen betroffen waren. Zum Beispiel die Landwirtschaft ist ziemlich weit hier oben. Ja, die ist ziemlich, also die Rohproduktion der Landwirtschaft, wo also wirklich Weizen und Gerste gemacht werden, die ist ziemlich weit oben in dem Stufenmodell. Und bei der landwirtschaftlichen Revolution mit dem Liebigdünger und den Traktoren im 19. Jahrhundert, hat diese Stufe weniger gezahlt. Ja, und das war dann immer sozusagen auf unterschiedlichen Stufen, dass Zahlungsströme an die ursprünglichen Produktionsmittelinhaber reduziert wurden. Mit der künstlichen Intelligenz werden eigentlich innerhalb von wenigen Jahrzehnten oder innerhalb von 10, 15 Jahren von allen Stufen weniger Zahlungen vorgenommen. Das bedeutet, dass Arbeitskraft freigesetzt wird und ein großer Wohlstands- und Kaufkraftverlust der Arbeitsanbieter passiert. Und dafür, wir haben das jetzt in den letzten 30 Jahren schon gesehen, nicht durch Automatisierung, sondern durch die Verlagerung von Produktion nach China und Indien, dass eben die Arbeitsanbieter Wohlstandsverluste hatten. Das hat auch zu den Geldwesten geführt, das hat zu Trump geführt, das hat auch zum Brexit geführt. Das sind alles politische Phänomene, die mit den Globalisierungsverlierern zu tun haben. Und das wird jetzt noch intensiviert. Und die Produktionsmitteleigentümer kriegen natürlich einen Wohlstandszuwachs. Aber dadurch entsteht natürlich, der Output der Gesellschaft steigt und langfristig entsteht dadurch ein neues Gleichgewicht und eine Wohlstandsmehrung und es wird dann wieder mehr konsumiert. Und das heißt, wenn das Gleichgewicht wieder hergestellt ist, geht es allen besser. Aber der Weg dorthin ist für die Anbieter von Arbeit schmerzhaft. Und das ist das Problem. Wir müssen irgendwie hier den Niedrigbildungssektor, den wir ja gerade um 2-3 Millionen Leute nochmal verschärft haben in den letzten 3 Jahren, ja, ist ja so, muss man ja nüchtern ins Auge gucken, der hat hier gar nichts zu sagen, ja, weil für den gibt es keine Tätigkeiten mehr. Ne? Also es gibt ja noch nicht, wenn der Delivery-Robot kommt, gibt es ja noch nicht mal mehr die Möglichkeit für Amazon als Knecht, da die Pakete zu den Haushalten zu bringen. Das sind doch alles Fakten. Bitte? Das sind doch alles Fakten. Ja. Also, das heißt, der Übergang ist sehr hart, ja, und Der Sozialstaat in der heutigen Form, das ist ein großes gesellschaftliches Problem, hemmt die Restrukturierung. Ja, und der versucht nämlich die ursprünglichen Produktionsstufen zu verewigen und schwächt eben die Möglichkeiten der Umverteilung. Und das ist ein riesiges Problem. Wir müssen sozusagen, wer das Diagramm verstanden hat, wirklich verstanden hat, dem wird es, wenn man die heutige Gesellschaft anguckt und diese krasse Dampfwalze der Technik, die da kommt, die unaufhaltsam ist, dem wird es Angst und Bange. Ja, weil unsere Politik und unser ganzes Modell ist überhaupt nicht da sozusagen darauf vorbereitet. Das alles, was wir bisher erlebt haben, seit dem Zweiten Weltkrieg am Automatisierungszuwachs, ist dagegen, gegen das, was man mit künstlicher Intelligenz machen kann, nur ganz nett, weil, wie gesagt, die künstliche Intelligenz alle Zahlungsströme auf einmal reduziert an Arbeitnehmer. Und das hat es so noch nie gegeben. Das ist sozusagen ein sehr wichtiges Statement. Aber ich habe noch so eine Viertelstunde, ich muss nicht so hetzen. Haben Sie dazu Fragen? Wichtig ist jetzt noch, ein anderes, um das nochmal von einer weiteren Perspektive zu nehmen, die Machtsteigerung mit künstlicher Intelligenz. Das ist ein wichtiger Aspekt. Und zwar, hier habe ich benutzt von Heinrich Popitz, das wirklich bedeutende Buch Phänomene der Macht. Heinrich Popitz war vielleicht der wichtigste Nachkriegssoziologe in Deutschland. Also natürlich kennen alle Habermas. Es war aber ein Schwachkopf gegen Popitz. Ja? Weil er lebt ja sogar noch. Er ist ein Schwachkopf gegen Popitz. Aber Popitz ist tot. Und Popitz hat sozusagen den Begriff der Macht durchdacht. Und wir sehen hier die 4 Machttypen nach Popitz. Gehen wir sie mal kurz durch, was KI dafür bedeutet. Das erste ist die Aktionsmacht. Wenn man Waffen mit KI baut, wenn der Staat Waffen mit KI baut, das kann fast nur der Staat, weil es unglaublich teuer ist, ja, steigern sich die Möglichkeiten der staatlichen Gewaltausübung nach innen und außen drastisch. Ja. Das ist, also Sie können sich zum Beispiel also reine Drohnenarmeen vorstellen. Ja. Dann instrumentelle Macht, das ist die, also Aktionsmacht ist die wirklich physische Macht. Ja. Also die Möglichkeit, Leute körperlich zu beschädigen, das ist Aktionsmacht. Instrumentelle Macht ist, dass der Staat die Bürger sozusagen überwacht und ihr Verhalten durch Sanktionsdrohungen steuert. Also zum Beispiel, wenn ich zu schnell fahre, kriege ich Punkte in Flensburg und muss dafür Geld zahlen. Das ist instrumentelle Macht. Und die instrumentelle Macht kann halt, wir sehen das schon am Social Credit System in China, dass, wenn das richtig gut, stark ausgebaut ist, kann der Bürger umfassend überwacht und abweichendes Handeln kann er benachteiligt oder bestraft werden. Das kann sehr weit gehen. Ja, das heißt, man kann sich damit eine sehr, sehr bittere Orwellsche Gesellschaft vorstellen mit dieser instrumentellen Macht. Dann gibt es noch die autoritative Macht, die extrem, die hat Max Weber als erster beschrieben. Das ist das, was Max Weber, der hier abgebildet ist, für mich einer der allergrößten Denker der deutschen Geistesgeschichte, das stahlharte Gehäuse der Hörigkeit nannte. Das ist meine innere Bereitschaft, aufgrund meines Autoritätsbedürfnisses, mich der Staatsmacht zu unterwerfen. Und der Mensch der Technosphärenkultur verinnerlicht aufgrund seines Autoritätsbedürfnisses gesellschaftliche Normen so sehr, dass er sie von selbst befolgt. Das tun wir alle. Das führt auch dazu, dass wir halbwegs friedlich miteinander leben können. Wenn wir Millionen von Menschen importieren, die das nicht verinnerlicht haben, kriegen wir Probleme. Ja? Und dieses schalharte Gehäuse der Hörigkeit kann natürlich auf multiple Weise durch KI-gesteuerte Belohnungs- und Bestrafungssysteme auch verschärft werden. Auch am Arbeitsplatz zum Beispiel. Und dann ist noch die datensetzende Macht, die vielleicht subtilste Form macht. Das ist die Macht, die dadurch entsteht, dass ich die Infrastruktur beherrsche als Staat. Ja? Also zum Beispiel, wenn der Individualverkehr automatisiert ist, kann der Staat, ohne dass ein Autonutzer es merkt, den Verkehrsfluss steuern. Er kann zum Beispiel einen Autonutzer, der sich nicht staatstreu verhalten hat, wie die meisten beim heutigen Staat, die hier im Raum sind wahrscheinlich, ja? Jeder hat schon was Kritisches getwittert vielleicht oder gefacebookt oder was auch immer, kann der einfach langsamer zum Ziel kommen. Er fährt ja nicht mehr selber. Und das kann das einfach Umwege fahren lassen, das KI-Auto, oder langsamer fahren lassen. Die Reisemöglichkeiten können eigentlich, es muss gar nicht wie in der DDR sein, es kann ganz subtil gemacht werden. Ja? Die Mediennutzung, Energie- und Wasserzuteilung können gesteuert werden. Am krassesten natürlich das Internet, die Steuerung des Internets. Das ist alles instrumentelle Macht, Datensätze macht. Und zum Beispiel, ein sehr gutes Beispiel sind die Upload-Filter oder die Datenschutzgrundverordnung, die halt auch schon datensetzende Machtausübung sind. Ja, das heißt, und wenn das alles mit KI, das ist ja alles heute noch furchtbar primitiv, weil es erst wenige gibt, die verstanden haben, wie man wirklich Sprache, menschliche Sprache mathematisiert. Das ist die Spezialität von Cognotec. Aber in 20, 30 Jahren werden das alle tun. Und dann wird das viel schlimmer alles, weil sobald man Sprache wirklich mathematisch abbilden kann, kann man das alles noch viel schlimmer machen. Also der Kern ist tatsächlich die Mathematisierung von Sprache. Und jetzt bin ich bei der letzten Abbildung, und das passt gut, weil das Essen gerade gebracht wird. Im Grunde genommen ist es so, wir sehen seit ungefähr den Mitte der 70er Jahre wieder eine zunehmende Dichotomisierung der Gesellschaft. Also bis zu den 70er Jahren war ja in allen OECD-Staaten ist das Partizipationsniveau, das ökonomische Partizipationsniveau der Durchschnittsmenschen gestiegen. Und seit ungefähr 1975 stagniert das. In Deutschland hat die Stagnation erst später angefangen. Wir haben da so eine Sonderrolle, aber in vielen OECD-Ländern wie USA und Frankreich ist das mittlere Einkommen seit 1975, das reale mittlere Einkommen, konstant. Während das Einkommen der oberen paar Prozent exponentiell gestiegen ist. Und diese Dichotomisierung, die führt zu den Gilets Jaunes, die führt zu Trump, die führt zum Brexit, die führt auch natürlich zu anderen populistischen Bewegungen, zu Salvini und so weiter. Natürlich ist das auch ein starkes Moment für die AfD, wenn man sich anguckt, was im Ruhrgebiet mit den SPD-Ortsvereinen passiert, die teilweise komplett in die AfD überwechseln. Ja, das liegt natürlich an dieser Dichotomisierung. Ja, wenn die KI falsch eingesetzt wird, kann die diese Dichotomisierungstrends beschleunigen. Und dann kriegen wir halt so, wenn Sie mal in Hongkong waren, Hongkong ist so, in Hongkong gibt es im Stadtzentrum, wohnen ungefähr 1 bis 2 Millionen wirklich sehr wohlhabende Leute, die auf dem Wohlstandsniveau des oberen Fünftels der Bundesrepublik sind, und drumherum wohnen halt 15 Millionen Diener von denen, die halt wirklich nichts haben und die auch keine Rechte haben und also keine Bürgerrechte haben und nichts, wirklich nichts haben. Ja? Und das ist halt sozusagen eine furchtbare Form von Gesellschaft, die auch in 1984 beschrieben wird, und die kann tatsächlich entstehen. Und das ist sozusagen das wäre das Ideal, wieder eben, dass wir eben wieder zu einer Gesellschaft, also die Bundesrepublik der 60er und 70er Jahre war nicht ideal, aber sie war, was Partizipation, ökonomische, rechtliche Partizipation anbelangt hat, war sie besser. Und KI kann eben, wenn das sozusagen politisch nicht richtig angegangen wird, kann eben dieses Bild beschleunigen über die Mechanismen, die ich gerade beschrieben habe. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.